Man kann die Präsi schon mal anmachen. Perfekt. Genau, es soll um Heiligung gehen und was die Bibel mit der Heiligung meint. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 lesen wir, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Ja, und wenn Gott irgendwas für uns möchte, dann betrifft es uns auf jeden Fall auch sehr. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir solche Sachen genauer betrachten, auch wenn es heute wahrscheinlich nicht bahnbrechend sein wird, die Sachen, die ich euch erzähle. Aber diese Basics durchzugehen, ist auch immer mal wichtig. Ja, und ich möchte anfangen, indem wir uns erstmal den Begriff des Heils in der Bibel anschauen. Das Wort, das mit Heil übersetzt wird im Neuen Testament, ist, ich werde es nicht aussprechen, ihr seht es dort, und übersetzt wird es eben mit Heil, aber auch Rettung und Errettung. Und das trifft eigentlich schon genau das, was die Bibel mit Heil meint. Und deshalb werde ich einfach mal kurz den Heilsplan der Bibel mit euch durchgehen. Der Mensch hat also seit dem Sündenfall ein Problem, denn er ist getrennt von Gott. Die Sünde trennt ihn von Gott. Und Gott ist heilig. Und Gott fordert auch Heiligkeit, um mit ihm Kontakt zu haben. In 3. Mose lesen wir zum Beispiel, Kapitel 11, Vers 44 ist das, denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht verunreinigen durch alles Gewimmel, das sich auf der Erde regt. Und der Mensch, der kann diese Differenz in Heiligkeit seit dem Sündenfall nicht ausgleichen. Deshalb mussten auch zum Beispiel immer Sühneopfer geopfert werden, die die Sünden der Menschen zugedeckt haben. Im Neuen Testament, im Römerbrief zum Beispiel, wird uns diese Ernsthaftigkeit der Lage noch mal mehr klar gemacht. Wir lesen, dass der Lohn der Sünde, und jeder Mensch ist sündig, der Tod ist. Jeder Mensch ist schuldig, das Gesetz übertreten zu haben. Und wir müssen deshalb von Gott getrennt in Ewigkeit sterben. Der Plan Gottes ist aber größer als das. Und so ist Jesus auf die Welt gekommen, um uns von dieser Sünde zu retten und vor dem Tod, den die Sünde birgt. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 21, dass Jesus auf die Welt kommen muss, um sein Volk von den Sünden zu retten. Ja, und ich lasse einfach mal die Bibel das Thema der frohen Botschaft am besten zusammenfassen. In Johannes 3, die Verse 16 bis 18 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und genau das ist, was die Bibel mit Heil meint. Der Glaube an Jesus und das Bekennen der Sünde, die Bibel nennt das auch Buße tun, diese führt zur Vergebung der Sünde und dass wir reingemacht sind vor Gott, dass wir das Heil erfahren und mit Gott in Ewigkeit Gemeinschaft haben können. Die Bibel sagt uns das auch ganz klar zu. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dieser Zustand des Heils, das heißt, wenn man seine Sünden vor Jesus bekannt hat und Vergebung erfahren hat für die Sünden, dieser Zustand hat einige Namen in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel von Bekehrung oder auch im Römerbrief von einer Wiedergeburt, dass der alte Mensch stirbt, ein neuer Mensch ist jetzt da, rein vor Gott. Dieser Zustand wird aber auch Heiligung genannt. Zum Beispiel beginnt Paulus den 1. Korintherbrief mit diesen Worten. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Und diese Art von Heiligung kann man sich jetzt als, ich sag mal, stufenlose Heiligung vorstellen. Keine Angst, hier wird keine Formel gleich an die Wand geworfen. Es bleibt bei diesem simplen Bild. Wir sehen hier quasi bei der Bekehrung, haben wir diesen Zustand der Heiligkeit zu 100% erreicht, wenn wir die Vergebung der Sünden erfahren haben, bei Jesus. Und an diesem Zustand lässt sich auch erstmal nichts mehr rütteln. Der geht nicht nach oben, nicht nach unten. Bis zum Tod haben wir diesen völligen Zustand der Heiligkeit durch die Bekehrung erfahren. Die Bibel redet aber auch noch von einer zweiten Art der Heiligung. Und es klingt jetzt erstmal so, als ob die voneinander getrennt sind. Da gehen wir natürlich gleich drauf ein. Die sind eng miteinander verknüpft. Aber gefühlt lesen wir auch noch oft von einer anderen Art der Heiligung, die sich nicht so verhält. Und auch so in dem Predigttext, den wir heute lesen werden. Und diese Art der Heiligung ist vielleicht etwas komplexer zu verstehen und bezieht sich eher auf das Handeln als Christ. Ja, das Wort, was im Thessalonicher Brief auch gefunden wird für Heiligkeit oder Heiligung, seht ihr auch hier, ist noch schwieriger auszusprechen, werde ich auch nicht versuchen. Im zweiten Korintherbrief fordert Paulus aber Folgendes: Wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Im 2. Korinther 7, Vers 1 steht das. Es ist also eher so beschrieben, als ob wir etwas tun, als ob etwas passiert. Auch schon im Leben eines Christen, wo doch eigentlich schon dieser Zustand der hundertprozentigen Heiligung erreicht ist. Ja, und die Befleckung kann man hier verstehen als ein Lebenswandel, der entfernt ist von Gottes Willen, ein unheiliger Lebenswandel voller Sünde. Und was Gott gefällt, ist eben heilige Sachen. Wir haben es schon vorhin gelesen, in 3. Mose, aber auch im Neuen Testament lesen wir es ganz klar, zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 15. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Es ist also ein Befehl, wir sollen uns heilig verhalten, auch schon, obwohl wir schon Christ geworden sind. Diese zweite Art von Heiligung oder Heiligkeit beschreibt also eine Art Transformation. Wir gehen weg von sündigen Sachen als Christen und wir gehen hin zur völligen Hingabe. Wir lassen also nicht nur Sachen sein, die schlecht sind vor Gottes Augen oder tun vielleicht ein paar gute Sachen, sondern wir transformieren uns. Diese Art von Heiligung kann man also zusammenfassen als ein Leben komplett nach dem Willen Gottes, nach dem Vorbild Jesu. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie passen diese Arten der Heiligung zusammen? Weil auf der einen Seite sind wir schon zu 100% heilig vor Gott und doch befiehlt uns die Bibel sozusagen auch nochmal dazu, heilig zu sein. Braucht man beides? Muss man also Werke tun, um in den Himmel zu kommen? Und das verneint die Bibel ganz klar. Die heiligen Taten dienen nicht dazu, dass wir das Heil vor Gott erlangen oder dass wir uns irgendwie aus eigener Kraft aus dieser Sündensuppe befreien können. Vielmehr ist heilig Wandeln als Resultat der Bekehrung zu verstehen. Im Inneren sind wir neu geboren, aber wir sind eben hier auf der Erde noch in einem sündigen Körper, auf einer sündigen Erde. Und unser Körper ist, und ich denke, das wissen wir alle, auch noch völlig imstande, viel Sünde zu tun. Doch unser Wandel soll und wird sich auch zwangsläufig, wenn wir als Christen leben, unserer inneren heiligen Stellung vor Gott, die bereits vollendet ist, annähern. Der neue Mensch hat nämlich das Verlangen, heilig zu handeln. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und auch erfüllt von Gottes Kraft und Liebe, die wir erfahren haben bei der Bekehrung. Und um das Bild der Bibel zu verwenden, als Baum gepflanzt an Wasserbächen, wenn wir gepflanzt sind bei Gott, so werden wir das Verlangen haben, heilig zu wandeln. Und hier kommt nämlich dann Gottes Wort ins Spiel. Warum fordert uns Gottes Wort auf, heilig zu sein? Warum sind einige Sachen genannt, die wir spezifisch tun sollen? Wir haben ja den Heiligen Geist, denkt man sich vielleicht. Warum braucht man noch das Wort dazu? Warum müssen wir im Wort lesen, wie wir handeln sollen? Ganz einfach, weil Gottes Wort Teil des gesamten Ratschlusses ist. Gottes Wort ist nicht ein Philosophiebuch, wo man sich vielleicht ein paar Tipps geben kann fürs oder nehmen kann fürs Leben, sondern Gottes Wort ist der Ratschluss Gottes, den er uns mitgegeben hat, an dem wir unser Leben orientieren können und sollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort lesen, dass wir darin lesen, wie Gott möchte, dass wir handeln, wie Gott ist, was Heiligkeit in Gottes Sinne bedeutet, dass wir uns auch daran orientieren. Ja, und wenn wir uns eben nah an Gott halten und an seinem Wort, dann werden wir auch gute Frucht bringen. Auch das sagt uns die Bibel. Wenn ein Christ oder ein Mensch sich viel mit Gott beschäftigt, mit seinem Wort beschäftigt, dann wird er zwangsläufig Frucht bringen. Und dann ist es auch kein Zwang, diese Dinge zu tun oder eine Pflicht, um in den Himmel zu kommen, sondern ein natürliches Resultat dessen, dass uns Gott bereits vollkommen im Inneren geheiligt hat. In 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, also nochmal ganz klar aufgedeckt, es ist ein Wandel. Wenn wir zu Gott schauen, uns mit ihm beschäftigen, so werden wir auch in sein heiliges Bild nach und nach hier auf der Erde verwandelt. Ein Leben nach Gottes Willen betitelt die Bibel also auch als Heiligung. Und das beschreibt eher das Wachstum eines Christen in der Erkenntnis Gottes. Und die gehören eben ganz eng miteinander zusammen. Hier seht ihr nochmal den Zustand der Heiligung bei der Bekehrung bereits vollkommen vollendet. Und jetzt nochmal die grüne Linie, die sich langsam, aber natürlich nicht zu 100% an diese innere Heiligkeit anschmiegt. Durch die Taten, die wir hier tun auf der Erde, durch das Leben, das wir leben, reflektieren wir immer mehr das, was Gott in uns vollbracht hat. Und ich weiß nicht, wie viele Leute hier schon mal irgendwas mit Regelungstechnik oder Robotersteuerung gemacht haben. Mich guckt genau einer an, der vielleicht ein bisschen Erfahrung damit hat, aber es ist mir direkt ins Auge gesprungen. Wenn man jetzt zum Beispiel einem Roboter sagt, wo er hin soll, wo er sich hinbewegen soll, dann gibt man immer das Ziel an, zu Anfang. Zum Beispiel bewegt sich 50 Meter nach rechts. Der Roboter teleportiert sich natürlich nicht 50 Meter nach rechts und ist sofort da, sondern er geht diesen Weg von Punkt Null aus los. Und sieht man hier vielleicht ganz gut, bei der Bekehrung, ein Christ, vollkommen in Sünde gelebt, vollkommen entfernt von Gott, fängt an, diesen Zustand der Heiligung, den Gott für uns möchte, den er auch von uns irgendwo abverlangt, langsam zu gehen. Und natürlich ist dieser Aspekt der Selbstbeteiligung in diesem Wandel nicht sehr einfach zu verstehen. Warum passiert es nicht 100% automatisch? Warum ist es vielleicht bei dem einen Christen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger? Wie sehr ist man da selbst in der Verantwortung, diesen Weg zu gehen? Und ich würde sagen, das ist ein sehr komplexes Thema, was jetzt den Rahmen für diese Einleitungspredigt sprengen würde. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Gott diesen heiligen Wandel von uns möchte und dass wir nah bei Gott diesen Wandel vollziehen werden. Ja, und zum Schluss möchte ich nochmal einen schönen Ausblick auf die Zukunft geben. In 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir: Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir sind Kinder Gottes und wir werden ihm gleich sein, wenn er wiederkommt. Und wir werden bei ihm sein, wir werden bei Gott sein, tadellos, perfekt, vollkommen zu 100% heilig in jedem Aspekt. Ja, befreit von diesem sündigen Körper, in dem wir jetzt noch leben. Und wir können dann mit Gott Zeit verbringen, ihn loben, ihn anbeten für das, was er uns für uns getan hat. Und es wird keinen Schmerz mehr geben, kein Leid, ja, keine Träne. Und dann werden wir im ewigen Leben mit ihm vollkommen heilig leben, weil er uns das geschenkt hat. Diesen Zustand der Heiligung hat er uns geschenkt durch den Tod Jesu. Und das wollen wir auch in diesem Gottesdienst feiern und ihm dafür danken. Ich bete noch.